Es wurde ja eingangs schon gesagt, dass es heute um das Rufen Gottes geht. Im Grunde genommen passiert das jeden Tag 24 Stunden lang. Nur manchmal hört man es nicht. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es gibt Leute unter uns, die haben gerne eine Serie gesehen. Die hatte die Überschrift Tarzan. Könnt ihr euch daran erinnern? Der Tarzan, der lebte im Dschungel. Und der Tarzan war leicht bekleidet nur und hatte immer ein Messer dabei. Und in diese Dschungelwelt, in dieser Welt war er, für mich zumindest als Kind, der König. Und was hat er getan? Er hat deutlich gemacht, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Und die Schöpfung um ihn herum hörte es. Warum so etwas am Anfang einer Predigt? Das kann einen fast irritieren. Ich möchte die Brücke schlagen. Auch in der Bibel gibt es einen, der die Stimme in der Wüste ist. Wer war das? Johannes der Täufer. Nun hat er sich nicht hingestellt und hat das so gerufen wie Tarzan, aber die gewaltige Kraft des Mutes und die Vollmacht, die er bekommen hat, hat Menschen aus den Dörfern und Städten herausgeführt in die Wüste und sie haben sich dort dem lebendigen Gott gestellt und sind gekommen, so wie sie sind, nämlich beladen, in totaler Oberflächlichkeit zum Teil und Niedergeschlagenheit. Sie sind gekommen, so wie sie waren und wir sind gekommen, so wie wir sind. Wir haben alles mitgebracht. Unsere Geschichte ist mit uns, unsere Prägung, das Starke, das Schwache. Und ich sage dir heute, Gottes Reden und Gottes Rufen in dein Leben wird von seiner Seite nie aufhören. Und natürlich haben wir Erinnerungen, viele von uns, manche vielleicht nicht, aber viele von uns haben Erinnerungen, wie Gott uns gerufen hat. Und ein Rufen, was du immer morgens oder abends oder nachmittags aufschlagen kannst, ist Gottes Wort. Denn darin ruft er dich an sein Herz. Es ist immer diese Bewegung, die ist nötig, dass ich mich von mir aus, von ihm diese Einladung höre, komm zurück an mein Herz, bleibe an meinem Herzen. Und du wirst sehen, dass dein Leben in anderer Weise in die Tiefe, in die Weite und in die Höhe wächst. Ohne dass man dann sagen muss, und das ist das Geheimnis, ich, sondern er, Christus Jesus, der Herr, der König aller Könige. Er ist es, der mich leitet und führt. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Wir beginnen heute im Grunde genommen eine Ausschau, auch im Wochenspruch werdet ihr das sehen, dass Jesus etwas aufgreift, besser gesagt, heute in der Losung steht, was Jesus sagte. Und es steht, und damit fange ich an, in Lukas 18, die Verse 31 bis 35. Lukas 18, 31 bis 35, auf dem Weg nach Jerusalem. Jesu ganz anderes Rufen. Und ich will mehr noch heute dazu sagen. Ich lese den Text. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Jesus ist in seiner Sendung, in seinem Auftrag klar. Er ist jemand, der sich weiter fokussiert auf den Willen des Vaters und auf die Rettung der Welt. Jesus ist an diesem Punkt seines Weges, so hält es Lukas fest, es ist die dritte Ankündigung seinen Leuten gegenüber, was geschehen wird. Und diese Ankündigung ist nicht nur durch ihn sozusagen im Jetzt damals gewesen, sondern er bezieht sich auf Verheißungen, auf prophetische Worte, auf Weisung Gottes schon im Alten Testament, im Alten Bund, in den alten Schriften. Jesus ist gekommen, nicht um zu zerstören, sondern zu erfüllen. In Jesus erfüllt sich Zeit und erfüllt sich das Heil und erfüllt sich die Zusage Gottes für dich und mich. Also dieses Rufen, was stattgefunden hat schon im Alten Testament, das können wir finden in verschiedenen Texten, im Buch Jesaja 53, im Psalm 22, Daniel 9 nimmt es auf, das Kapitel 9, dass der Menschensohn, es bezieht sich alles konkret auf Jesu Tun. Das ist erstmal für sich genommen großartig. Wenn du im Glauben schon viele Erfahrungen gemacht hast, wenn du viel in deiner Bibel liest, was gut ist, vielleicht nicht am Stück so viel, sondern eher in die Tiefe lesen, dann ist das großartig. Und du sagst, ja, das weiß ich schon. Aber wisst ihr, hier steht was Interessantes in diesem Abschnitt. Es steht da, dass er ruft, dass er es weitergibt, dass Jesus das sagt, was kommt. Und was erleben die Jünger? Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Einfach mal so dahingeschrieben, festgehalten. Wisst ihr, wie ein das abholen kann, wenn man Menschen in großer Barmherzigkeit und immer wieder auch biblische Geschichten weitergegeben hat, von seinem Glauben berichtet, sogar sagt, was alles passiert ist und was kommen wird durch das Wort Gottes, was man liest. Und die Person, die uns anvertraut ist, guckt dich an und sagt, sag mal, was redest du denn da? Wisst ihr, dass das eine riesige Einladung ist? Dass da, wo in unseren Familien Menschen mit uns unterwegs sind, die dieses Geheimnis noch nicht in ihrem Herzen lebendig gemacht bekommen haben, dass Jesus sich überhaupt nicht jetzt in irgendeiner Weise damit beschäftigt, sie auszuschimpfen. Ja, es gibt Stellen, wo man sagt, Mensch, wie lange soll ich das noch aushalten mit euch? Er macht mir Kopfschmerzen. Aber hier an dieser Stelle, er gibt das weiter, was er sagen soll und überlässt Gott die Zeit, die jeder Mensch braucht, um eine Begegnung zu haben, wo der Glaube durchbricht, vom Kopf ins Herz. Wo das Gelesene, das Tun, was Jesus stellvertretend tat, nämlich zu sterben für mich als Sünder, für mich, der ich fern war, trotzdem geliebt von ihm. Römer 5 steht das so wunderbar. Geliebt, obwohl ich noch total in der Sünde unterwegs gewesen bin. Und ich sage euch, ich erlebe das ja immer wieder, weil ich bis Christus wiederkommt, derjenige bin, der auch wieder schuldig wird. Und er sagt mir, ich gehe diesen Weg und werde angespuckt und werde verhöhnt und verlacht. Aber ich gehe diesen Weg aus Liebe zu dir. Aus ganz und absoluter Liebe zu dir. Und ich lebe diese Liebe des Vaters. Denn der Vater hat mich gesandt. Ich bin gekommen, die Werke des Vaters zu tun. Also dieser kleine Abschnitt ist schon mal eine riesige Einladung und Entlastung für uns. Da beten wir doch jahrelang für Menschen, vielleicht in unserer Familie, vielleicht auf dem Arbeitsplatz, vielleicht an den Orten, wo wir unterwegs sind, vielleicht beim Sport. Und wir haben schon so manches erzählt und wir haben so den Eindruck, es müsste doch irgendwann durchbrechen. Es müsste durchbrechen, dass es im Herzen plötzlich Funken schlägt. Ich lade ein, dass wir barmherzig und geduldig bleiben und es Gott hinhalten und dennoch das Zeugnis des Wortes Gottes in unserem Leben, also gelebter Glaube im Alltag, Erlebnisse im Glauben, dass wir bereit sind, das weiter zu teilen und zu erwarten, dass Gott was Großes tut. Also das erste Rufen Gottes heute Morgen, bleib dran, für die zu beten. Und denen in Freude und in Klarheit das weiterzugeben, was Christus für uns geworden ist, dass er für uns gestorben ist und dass da die Freiheit ausgerufen wurde über dein und mein Leben, das bleibt so. Da ist die Freiheit ausgerufen für dein und mein Leben. Es ist nichts Größeres. Das ist die Freiheit, die heute Morgen er dir zuruft. Du bist frei und lass dich nicht wieder binden. Und das andere ist, wenn du in dieser Freiheit lebst, verstehe dich als Einladender in Barmherzigkeit und Geduld, aber trotzdem in Klarheit des Bezeugens. Und darauf liegt Verheißung. möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du zwischenzeitlich aufgehört, für bestimmte Leute zu beten. Aber vielleicht gehörst du selbst zu den Leuten, die aufgehört haben zu beten, auch für den eigenen Weg. Dann sage ich dir, Jesus hat Geduld und ist barmherzig mit dir. Und er lädt dich liebend ein. Liebend ein. Erster Punkt. Es waren schon mehrere Punkte. Aber der erste Bibelabschnitt. Wir bleiben nicht dabei, wir gehen zum nächsten Bibelabschnitt. Lukas 9. Lukas 9, wir bleiben also im Lukas-Evangelium. Und da lese ich die Verse 51 bis 57. Lukas 9, 51 bis 57, das lese ich jetzt. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein samaritisches Dorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ja, auf dem Weg der Wirklichkeit des Glaubens erleben wir auch gemeinsame starke Momente. Wir geben uns gegenseitig in Gottes Gegenwart das Ja, stark die Dinge zu bezeugen. Und wir haben an der Stelle auch manchmal, es könnte zumindest sein, dass wir manchmal so überzeugt sind, dass den Menschen, denen man begegnet und sie einen ablehnen, Jesus nicht aufnehmen, dass wir ihnen nicht weiter wohlwollend gegenüber sind, sondern dass so eine ganz bestimmte Art der Aggression. Feuer vom Himmel, aber mal so richtig, vielleicht kennst du sowas, der müsste mal so richtig durchgeschüttelt werden, der wird noch was erleben. Da gehst du dann weg und sagst: Jesus, du musst. Kennt ihr sowas? Vielleicht leise, so deutsch. Könnte sein, das wäre gut. Leute, das ist ein wichtiger Abschnitt. Es geht Richtung Jerusalem. Wir werden die nächsten Wochen darüber weiter viel, viel entgegennehmen. Er begegnet dem Leben. Jesus begegnet den Lebendigen. Und er begegnet sogar den Toten. Aber hier ist er mit seinen Leuten unterwegs. Und das ist eine schöne Aufgabe. Stell dir vor, der König aller Könige. Und du bist auserwählt, in ein Örtchen zu gehen und die nächste Herberge vorzubereiten. Was würdest du mitnehmen? Na, mal ein bisschen was. Rosen, ein schönes Getränk, vielleicht ein kleines Fläschchen Wein. Vielleicht guckst du, wie die Matratze ist, ob das alles sauber ist. Du möchtest ja, dass es sich gut lagert. So ist es bei uns. Er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er wusste es nicht. Und selbst hier, da wo der Aufruf ist, einem Elia es gleich zu tun, und er hat sich ja, der gute Elia, damit kräftig überhoben. Aber dazu zu einem anderen Zeitpunkt mal was. So dieses Feuer vom Himmel und so richtig. Ich sage euch, Jesus lädt ein, den Weg des Friedens nicht zu verlassen. Was sind das für Früchte, die er hier in Erinnerung ruft? Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Ich lese Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir sind in einer neuen Welle. Das Aufrüsten ist wieder auf dem Vormarsch. Das, was wir alle meinten, was nicht passieren wird, passiert. Weil der Feind des Lebens versucht zu wüten und zu zerstören und zu verschlingen. Jesus muss uns erinnern, auch uns. Wählt nicht den Weg der Gewalt, sondern seid geistlich unterwegs als die, die ihr mir nachfolgt. Betet ohne Unterlass. Und nehmt die Kraft und die Früchte des Geistes in Anspruch, auf dem zu lieben und zu Gott zu bringen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt Geschwister, für die bete ich gerne. Es gibt Geschwister und Menschen, für die soll ich beten. Und dann gibt es noch Menschen und Geschwister, Jesus, für die musst du beten. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns nicht, auch innerlich, uns verhärten und selbst in eine Zeit der Gewaltbereitschaft, so wie es in unserer Gesellschaft jetzt passiert. Wie viele Kinder brauchen schon Betreuung, weil sie der Gewalt begegnen oder die Gewalt schon ganz früh lernen. Ich bin neulich hier in der Stadt an einem Ladenlokal vorbeigegangen. Und das war mal ein Laden, deswegen konnte man da reinschauen. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Kleinste Pimpfe, die mit ihren Fäusten und mit den Füßen schon anfangen zu lernen, zu treten. Jetzt kann man sagen, oh, Sport. Ich habe auch Taekwondo gemacht. Hat mir Spaß gemacht, aber es war erstens ein anderes Alter. Und wenn wir das verstehen, was Jesus hier sagt, ist, suche den Weg des Friedens. Wir haben nicht zu richten. Das ist Gottes Sache, aber wir sollten den Weg der Liebe und der Barmherzigkeit wählen. Es braucht Beterinnen und Beter, die sich darin üben. Auf dem Weg nach Jerusalem, Leute, wählt nicht die Gewalt. Der Gewalt werde ich begegnen, sagt Jesus. Ich werde mich hier ausliefern, auf dass du frei wirst und frei bleibst. Zweiter Punkt gewesen. Und die dritte Stelle, übrigens, Klammer auf, das habe ich hier noch stehen. Es ist ja auch manchmal so eine gewisse Hochmut und Stolz da mit drin, so zu reagieren. Jesus, komm, jetzt zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Häng den Hammer wieder weg. Der Hammer ist für den Nagel da und für andere Dinge zum Bauen und nicht, dass man ihn einsetzt gegen Menschen. Und dann noch Lukas 17, Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Es war eine dramatische Situation. Ich war ein junger Mann und musste von jetzt auf gleich ins Krankenhaus. Ich hatte akute Blinddarmschmerzen und der war kurz vor dem Durchbruch. Und dann wurde da alles gemacht, was so gemacht werden musste. Und als ich wach wurde, lag ich in einem 6-Bettzimmer, frisch operiert. Und eine Schwester machte ganz schön Druck, dass ich langsam mal bisschen Wasser lasse, sonst kriege ich einen Katheter gelegt. Es war dramatisch, aber was ich erzählen möchte, was damit zu tun hat, es war interessant, neben mir war ein Italiener. Ihr müsst euch vorstellen, ein Italiener. Er war nicht so groß, aber er war braun gebrannt und er hatte eine Kette und er war verzweifelt. Er saß auf seinem Bett und war komplett verzweifelt. Und er hat so in seiner Art seine Angst, was wird jetzt werden mit mir? Und also es war die ganze Palette. Und Mamma Mia, es war also wirklich, ihr könnt euch das wirklich wie im Film. Mir ging es nicht gut, deswegen, es war alles schwer, ja. Aber er war da neben mir. Aber bei der Vorbereitung der Predigt habe ich plötzlich an ihn denken müssen. Und deswegen erzähle ich das euch. Also es war große Verzweiflung. Wie bei diesen 10 Aussätzigen. Krankheit und Sondersituation verbinden einen, ganz neu. Man hat davor nichts miteinander zu tun gehabt, aber dann wird man irgendwie dass man in diesem Bett, nicht in dem gleichen, aber in dem Zimmer, nebeneinander liegt oder wie auch immer, man wird plötzlich, man nimmt sich wahr, man solidarisiert sich und man versucht auch die Kraft zu bündeln, vielleicht auch in der Aufregung, wenn die Schwester reinkommt, wir werden zusammen was sagen. Ihr müsst euch vorstellen, die Aussätzigen damals, sie waren gestraft, sie waren außerhalb der Familien. Sie durften nicht mit ihren Familien zusammenleben. Sie waren gestraft, mussten Abstand halten. Und es war furchtbar, was sie ja hatten. Und Jesus kommt vorbei, besser gesagt, er begegnet ihnen und sie rufen. Sie rufen. Ich darf lernen, und das möchte ich euch sagen, dass nicht nur Jesus ruft, sondern ich darf auch rufen. Und sie rufen zusammen. Was denkt ihr, wenn wir zusammenrufen, Jesus, erbarme dich über diese Region, über das Ruhrgebiet. Lasst es uns rufen, erbarme dich, Jesus, über das Ruhrgebiet. Können wir das mal tun? Jesus, erbarme dich über das Ruhrgebiet und darüber hinaus. Das Bündeln der Kraft. Fokussiert bleiben auf seine Rettung, seine Möglichkeiten. Jesus ruft auch durch Heilwerden, durch Heilung. Es passiert immer wieder, es wird immer wieder bezeugt. Es ist zeichenhaft und doch ein Rufen Jesu. Und er tut es hier. Und er tut es nicht nur so, dass diese körperliche Heilung von ihm zugesprochen wird, sondern er schenkt ihnen auch ein Hineinführen wieder in die Kultur und damit in ihren Lebensstand. Geht zu den Priestern, die waren damals die medizinische Polizei sozusagen. Sie haben darüber Sorge gehabt und haben bestimmt, wer ist gesund und wer ist nicht gesund. Wer gehört zum Volk und wer gehört nicht zum Volk. Wer darf zu seinen Familien, wer muss Abstand halten. Gesundheitspolizei. Jesus sieht es. Er sieht ihre Krankheit und er führt sie auf den Weg. Und sie gehen und erleben alle 10 Heilung. Befreiung. Was ist das, wenn du nach einer schweren Situation von Krankheit die ersten Schritte wieder gehen kannst, gekämpft hast, andere mit dir, gebetet wurde, gerungen wurde, dann darfst du das Krankenhaus verlassen oder wo du auch immer bist. Jetzt darf ich wieder meine Liebsten sehen. Jetzt habe ich aber noch das und das vor. Jetzt muss ich die Zeit umso mehr auskaufen. Was fällt uns da nicht alles ein? Jetzt können wir. Jetzt da, wo du wieder gesund bist. Jetzt können wir auf die Reisen gehen. Wir haben es uns vorgenommen. Jetzt nehmen wir das Wohnmobil und ab durch die Mitte. Was hier passiert, lässt Jesus zu. Einer versteht, hier ist viel tiefer und mehr passiert. Es ist nicht nur die Gesundung dieser Krankheit, nicht nur dieses Hineinführen wieder, dass ich meiner Familie begegnen kann, dass ich in der Gesellschaft Anerkennung finde, sondern hier ist mir der begegnet, der mein Leben noch viel tiefer erneuert und mich wirklich heil werden lässt. Zu einem Berufensein gehört immer ein Gerufenwerden davor. Jesus ruft diese 10 Leute durch das, was er tut, eigentlich in seine Nachfolge. In seine liebende Nachfolge. Einer ist gekommen, der kann nicht anders, er muss es rausposaunen. Habt ihr das vorhin gehört? Auf dem Weg ruft er schon laut, sagt er aus, was geschehen ist und wer es getan hat. Das, was in deinem Leben geschieht oder selbst da, wo du durch Scheitern gehst, wo ich durch Scheitern gehe, ich darf trotzdem sagen, er ist bei mir. Vielleicht ist die stärkere, viel stärkere Waffe, die Gott uns gibt, die, dass jemand hört, der neben mir auch leidet. Und ich leide auch. Aber ich darf ihm sagen, ich habe jemand, der mein Erlöser ist. Ich habe jemand, an den ich mich wenden darf. Und vielleicht darf ich dich einladen, auch wenn ich die gleichen Schmerzen habe wie du. Die gleiche Prognose. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Und er fällt vor ihm nieder und betet an. Und er erlebt das, was das Wichtigste ist. Dass Jesus dir das auch sagt und mir. Dein Glaube hat dir geholfen. Möge dieser Glaube mit uns gehen, den er nur schenken kann. Amen.